Education in Science Center features.
Wir sitzen heute am Campus des Landeskrankenhaus Graz und ich freue mich sehr, dass wir mit Arabella Buchmann von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Neurologie der Medizinischen Universität Graz sprechen. Arabella, du bist dort Doktorandin und jetzt würde ich mich interessieren, worum geht es denn in deinem Forschungsprojekt?
Also in verschiedenen akuten und chronischen neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der multiplen Sklerose, die im Zentrum meiner Forschung steht, kommt es zur Schädigung von Neuronen. Zuerst werden meistens die Myelinscheiden angegriffen, aber auch in weiterer Folge dann die Neuronen. Und das führt dazu, dass die Zellinhalte, wo unter anderem das Neurofilament dabei ist, in die Gehirnflüssigkeit und die Rückenmarksflüssigkeit freigesetzt werden. In weiterer Folge dann auch ins Blut. Jetzt war es bis vor kurzem nur möglich, dieses Neurofilament im Liquor zu messen. Und inzwischen durch die in den letzten Jahren entschiedene technische Fortschritte kann man dies jetzt auch im Blut nachmessen, im niedermolekularen Bereich. Was es für uns jetzt möglich macht, nicht nur longitudinale Studien zu machen, also sich einen Verlauf von neuronaler Schädigung anzuschauen, sondern auch die neuronale Schädigung in Patientengruppen sich anzuschauen, wo eine Lumbalpunktion zum Beispiel einfach nicht Teil des diagnostischen Workups gewesen wäre.
Und eine Lumbalpunktion ist
Eine Lumbalpunktion ist eine Entnahme des Liquors aus dem Rückenmark. Dabei wird eine recht dicke Nadel in das Rückenmark hineingestochen von einem Arzt. Das muss von einem Arzt durchgeführt werden. Und dann wird der Liquor entnommen, quasi wie aus einem Zapfhahn. Das kann schmerzhaft sein. Es ist nicht extrem schmerzhaft, aber es kann schmerzhaft sein. Und die Nebenwirkungen sind größer als wie zum Beispiel bei einer einfachen Blutabnahme. Also bei einer Rückenmarkspunktion kann es zu Kopfschmerzen kommen. Bei der Blutabnahme ist es mehr oder weniger der Peak am Anfang und das war es dann auch schon. Und deswegen ist eine Blutabnahme immer einer Lumbalpunktion vorzuziehen.
Und mit eurer neueren Technologie ist es jetzt möglich, mit der Blutabnahme diese Veränderungen der Neuronen sozusagen zu diagnostizieren oder zu prognostizieren?
Ja, also wir können im Blut die niederen Konzentrationen von diesen Zellinhalten messen und darauf auf die neuronale Schädigung, also die Nervenschädigung im Gehirn Rückschlüsse ziehen.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du in einem Forschungsprojekt auch noch mit anderen Disziplinen im Austausch stehst, weil es ja doch auch darum geht, ein gesamtes Bild sozusagen von diesen neuronalen Veränderungen zu schaffen. Mit welchen anderen Disziplinen bist du denn im Austausch in deinem Forschungsprojekt?
Ja, das ist richtig. In erster Linie arbeiten wir eng mit der Klinik zusammen und den Ärzten, die unsere Patienten direkt betreuen. Die tragen klinischen Daten zusammen, um den gesundheitlichen Status der Patienten nach einer Untersuchung zu erfassen. Und in weiterer Folge arbeiten wir auch mit den Physikern zusammen aus der Neural Imaging Research Unit. Diese befassen sich mit der bildgebenden Diagnostik. Und das sind vor allem für mich momentan besonders interessant die Magnetresonanz-Tomographie-Bilder. Da werden die Strukturen im Gehirn bildlich wiedergegeben, um den Medizinern die Möglichkeit zu geben, die Veränderungen im Gehirn zu beurteilen und darauf auf den Zustand der Patienten zu schließen. In meiner Forschung, also als Biologin, bringe ich dann den molekularbiologischen Teil hinzu, messe im Blut die Proteinkonzentrationen, wie eben bei dem Neurofilament, aber vielleicht auch in Folge in andere Proteine und versuche dann aus dem Gesamtbild, also aus Biomarker und biochemischen Prozessen im Blut, MR-Bildern und klinischen Daten eine Conclusio zu treffen, welche Aussagekraft welcher Teil hat.
Das heißt, die Zusammenführung von diesen bildgebenden Mechanismen und andererseits diesen Erkenntnissen, die man durch die Neurofilamente gewinnen kann, ist dann quasi dein Teil dieser Forschung.
Ja, richtig, genau.
Und dann würde mich noch interessieren, wenn ich als Patientin jetzt in die Klinik komme, wie habe ich dann Kontakt mit dir?
Also wir haben das, es ist meistens so, dass unsere Kliniker sich mit den Patienten unterhalten, ob sie nicht Teil der Studie sein möchten. Da wir das sehr gut so abgestimmt haben, dass jeder Patient, der zu uns in die Klinik kommt, prinzipiell für seine Untersuchung zuerst eine klinische Untersuchung erhält, sich dann ins MRT legt und gleichzeitig mit dem MRT eine Blutabnahme erfolgt. Dann werden noch andere Tests durchgeführt, wie zum Beispiel die von den Neuropsychologinnen. Und das Ganze hat einen sehr guten, geregelten Ablauf, wo dann unsere Patienten pseudo-anonymisiert werden. Das heißt, ihre Proben sind zwar zuortbar zu ihren anderen Ergebnissen, aber man kann in den Studien nicht mehr erkennen, welcher Patient das jetzt genau ist. Und das ist der Punkt, wo ich dann die Proben, die Daten bekomme. Ich kriege das also pseudo-anonymisiert. Ich weiß nur teilweise, was für eine Art Patient das ist, wie alt, Frau oder Mann, welchen Krankheitsstatus der ungefähr hat. Aber ich kann nicht genau sagen, welcher Patient das ist. Und von dem her kann ich dann, also arbeite ich dann mit den Blutproben, den MRT-Bildern und nur den klinischen Daten, ohne den Patienten jetzt durch das Ganze hindurchzuführen.
Und das heißt, diese Einbindung der Gesellschaft, dass man so Patientinnen zum Beispiel auch in den Forschungsfragen oder so berücksichtigt, passiert eigentlich eher passiv dann?
Ja, also von meiner Seite passiv. Aber von den Klinikern ist es so, dass sie ja direkt im Kontakt und im Gespräch bei den Patienten die ganze Zeit versuchen, so viele Informationen wie möglich herauszuholen. Wir haben da Datenbanken, in denen unsere Kliniker auch zusätzlich für die Forschung bestimmte Parameter eintragen, die so viel wie möglich erfassen sollen. Und in weiterer Folge werden dann auch noch zusätzlich mit den Patienten gesprochen, welche Sachen sie beeinträchtigen, und in dem Sinne versuchen wir, so viel wie möglich rauszubekommen.
Das heißt, es gibt eigentlich schon so eine Art Feedbackschleife von Seiten der Patientinnen und Patienten zu euch in das konkrete Forschungsprojekt auch.
Richtig, also das können wir zwar einsehen, es ist aber noch nicht klar oder von meiner Seite jetzt noch nicht im Teil meiner Fragestellungen. Da bin ich noch mit meinem Fokus woanders, bei den eher objektiveren Aspekten, wie zum Beispiel allein von der Blutkonzentration auf bestimmte Sachen zu schließen.
Das heißt, du sagst, da bist du noch bei objektiveren Aspekten sozusagen. Ist es denn so, dass du das gerne vielleicht auch ein bisschen ausbauen würdest in diese Richtung? Oder könntest du dir das vorstellen, wenn du weiter fortgeschritten bist in deiner Forschung?
Es zeigt sich, dass manche Parameter recht grob sind, die nicht alles erfassen. Und Sachen wie die Müdigkeit bei Patienten kommt in keinem der Parameter vor, obwohl man versucht, das doch irgendwie einzubringen. Und ich bin mir sicher, dass auch solche Sachen, solche neueren Parameter mit der Zeit immer mehr und mehr in die Studien einfließen werden, wie man es bei anderen Studien jetzt bereits sieht. Also in publizierten Arbeiten wird zum Beispiel die Müdigkeit als entscheidenden Faktor oder in Zusammenhang gebracht mit anderen Parametern, die wir bereits messen.
Und das heißt, du bist ja schon sehr stark im Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Gibt es denn jemanden, mit dem du noch nie über deine Forschung gesprochen hast und dir denkst, das wäre eigentlich super, sich mit dieser Person einmal darüber zu unterhalten?
Es ist doch oft so, dass wir recht viele Kongresse, an vielen Kongressen Teilnehmern eingeladen werden, vortragen, jetzt auch virtuell, Zeiten von Corona. Aber mich ehrlich gesagt interessiert, also es ist doch ein recht kompliziertes Fach, und deswegen werden prinzipiell schon sehr viele Disziplinen mit einbezogen. Das heißt, es ist ein reger Austausch zwischen Disziplinen, wo der eine vom anderen zwar gehört hat, aber es quasi noch überhaupt nicht verstanden hat, um was es da eigentlich geht. Und ich finde, ich kann einfach die ganze Zeit nicht aufhören zu lernen. Jedes Mal höre ich was Neues, neue Methoden, neue Ansichtsweisen, selbst bei Kollegen, die eigentlich genau das Gleiche machen wie ich. Und deswegen finde ich, sollte man sich da gar nicht festlegen, dass man jetzt nur mit der einen Person, weil die hat einen besonders interessiert, sich da irgendwelche Türen verschließen sollte. Aber was mich in letzter Zeit zum Beispiel, also jetzt momentan gerade sehr begeistert, sind die Arbeiten von der Universität Basel Ulm und Amsterdam, weil sie einerseits technisch sehr interessant sich mein Themengebiet anschauen, also axonale Schädigung und neuroaxonale Schädigung und Neurofilamente. Und dann halt auf der anderen Seite auch den klinischen Aspekt, also welche Aussagekraft hat das Neurofilament und in welche Richtung können wir da einen Mehrgewinn schaffen, wenn wir das Neurofilament in die Klinik einbinden würden. Und da würde ich gern mehr von Ihnen anhören, was Ihre Meinung ist, wie Sie da denken und welche Zusammenarbeiten möglich sind.
Das hört sich nach sehr vielen spannenden neuen Türen an und ich wünsche dir alles Gute für das weitere Vorankommen in deinem Forschungsprojekt. Vielen Dank für das Gespräch, Arabella.
Danke dir auch.
Open Innovation in Science Center Features.